Wir sind systemische Organisationsentwickler und Coaches und setzen konsequent auf unsere eigene Weiterentwicklung, um unseren Kundenorganisationen und den Menschen darin gut helfen zu können. Ja, systemisch ist auch ein Teil unserer Berufsbeschreibung und das bedeutet ja Multiperspektiven. Und jetzt taucht gerade auch im wissenschaftlichen Umfeld eine neue, naja, ganz neue ist sie nicht, aber jedenfalls eine Perspektive auf. Und die ist überschrieben mit zwei Worten: evolutionäre Psychologie. Und ich freue mich heute, den Georg hier im Podcast zu haben, einen guten Freund und Kollegen, mit der er sich auch besonders auseinandersetzt und auseinandergesetzt hat. Und deswegen vielleicht nochmal die Themen in dieser Folge im Überblick. Der Kern dieser Folge ist, die Elemente der evolutionären Psychologie zu verstehen und die nochmal ein bisschen genauer kennenzulernen in der Rolle als Führungskraft, Unternehmer, Projektleiter, Berater, Organisationsentwickler und Coaches wie wir, denn das kann man tatsächlich auch ganz praktisch nutzen in diesen epochalen Zeiten der Transformation. Ja, wir werden also starten mit einer Definition. Was ist es eigentlich, die evolutionäre Psychologie? Es gibt Grundannahmen, die dahinter stehen. Wir werden Beispiele beleuchten und natürlich überlegen, was heißt denn das jetzt konkret für das Vorgehen in unserer heutigen Zeit. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Markus Schwemmle. Willkommen zum Go Beyond Podcast, dem Podcast für Transformation. Hier beschäftigen wir uns mit der Frage, wie können wir den Wandel gestalten bei uns selbst, in Unternehmen und in der Gesellschaft. Es braucht Bewusstsein, Werte und Verantwortung, um über das Gewohnte hinaus eine neue Zukunft zu schaffen. Und dafür wollen wir euch heute inspirieren. Hallo Georg, ich grüße dich ganz herzlich.
Hallo Markus, schön bei dir im Podcast zu sein.
Ja, wir sehen uns ja wöchentlich mehrfach sowieso. Also schön, dass wir jetzt auch mal endlich den ersten Podcast zusammen machen. Und es ist mit Sicherheit nicht der letzte. Unsere Zusammenarbeit, die inspiriert mich immer, die erfreut mich. Aber ich glaube, jetzt bist du dran, mal so ein bisschen was von dir zu sagen. Und die Duo-Folgen schon kennen, die wissen, dass hier ganz bestimmte Fragen gestellt werden, die dazu führen, die Gäste ein bisschen, dass die sich selber noch ein bisschen besser vorstellen können, ja, auf eine besondere Art und Weise. Und die erste Frage ist ja immer, bist du ein Kind der 70er, der 80er, der 90er oder welches Jahrzehnt hat dich denn geprägt? Und da bin ich mal neugierig.
Ja, also geboren bin ich 1975, aber ich würde sagen, geprägt, ja, ich glaube, ich bin tatsächlich ein Kind dieser Übergangsphase zwischen Ende der 80er, Anfang der 90er. Das ist so, also ich sag mal, vielleicht so Ende 80er und dann natürlich die 90er. Das ist so die Zeit, die mich geprägt hat. Und das sind so, ist so der Zeitraum des Mauerfalls, der neuen Freiheiten, der, ja, der offenen Welt. Auch so ein bisschen der Euphorie, dass jetzt plötzlich ja, Grenzen und Regeln neu definiert werden. Das ist so die Zeit, die mich geprägt hat, mit all dem, was dazu gehört.
Ja, großartig, kann ich viel mit anfangen, geht mir ähnlich. Gibt es denn einen Satz, wenn wir da mal drauf gehen, der dich und dein Leben irgendwie verändert hat, der für dich von Bedeutung ist, der relevant ist?
Ja, bestimmt viele Sätze. Also ein Satz, der mich wirklich, ja, wie soll ich sagen, geprägt hat. Ich glaube, die Organisationsentwickler unter uns, die werden jetzt müde abwinken, die kennen den natürlich alle schon, ist dieser klassische Satz, dass dem Gehenden sich der Weg unter die Füße legt. Als jemand, der lange Zeit auch immer viel erstmal überlegt hat, ob er es denn machen soll und was er denn machen soll und den richtigen Plan zu finden, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass dieser Satz für mich so den richtigen Impuls gibt, auch manchmal einfach loszugehen. Und darauf zu vertrauen, dass Dinge sich entwickeln im Laufen, im Gehen, anstatt alles im Voraus zu planen. Also von daher, das ist für mich so einer der zentralen Sätze. Ja.
Großartig. Also mich inspiriert der sofort, ja. Und ich kannte den jetzt in dieser Ausprägung so, also noch nicht. Aber natürlich die Bedeutung ist mir sofort klar geworden, ja. Mhm. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Gibt es vielleicht irgendwas Verrücktes, also außer so aus dem Rahmen heraus, das du mal gemacht hast und das dazu geführt hat, dass du was Besonderes über dich gelernt hast?
Ja, verrückt. Also ich, also vielleicht, man muss dazu sagen, ich habe eine große, ein großes Faible für Asien und für Reisen nach Asien, vor allem nach Fernostasien, Südostasien, aber auch Japan, China. Und ich hatte irgendwann mal vor langer Zeit, ich glaube, das ist jetzt 13 Jahre her, genau, habe ich eine Reise geplant mit meinem besten Freund nach Thailand. Da hatten wir alles schon gebucht. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch ungebunden und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und dann war es aber so, dass sie Promotionsstudentin war. Und wir haben uns kennengelernt und nach ein paar Wochen musste sie schon für mehrere Monate nach China. Und das war natürlich ein schwerer Abschied und das hat natürlich irgendwo mein Herz schwer werden lassen. Und die verrückte Sache, die ich dann gemacht habe, über Nacht mich entschlossen, hingesetzt und einen Flug gebucht und da meinem Freund gebeichtet, dass ich, bevor ich dann mit meinem guten Freund nach Thailand abgebogen bin, bin ich einfach eine Woche vorher nach China geflogen. Und das heißt, ich bin dann im Aeroflot-Flug nach Peking rein, habe da dann in Peking eine Woche mit ihr verbracht und bin von da aus dann weiter. Und wir haben uns dann halt nicht in Bangkok, sondern in Kambodscha getroffen. Und das war eine sehr verrückte Geschichte, so über mehrere Länder hinweg einfach mal so zu reisen, um dem Herzen zu folgen. Ja, also das war so eine der verrückten Sachen. Und die haben tatsächlich irgendwie bei mir bewirkt, dass ich gedacht habe, naja, wenn man einmal merkt, wofür man geht, dann wird vieles einfacher. Dann hört man schnell auf zu grübeln. Ja.
Ja, super. Ja, großartige Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Und zum Abschluss, stell dir vor, du könntest deinem 18-jährigen Ich eine Sprachnachricht schicken von heute aus. Was würdest du dem denn sagen?
Puh, ja, also der erste Impuls wäre, dem zu sagen, trau dich mehr. Ne? So der Klassiker eigentlich, ich weiß nicht, ob es ein Klassiker ist, aber für mich so ein Klassiker, weil man ja heute weiß, dass man sich manchmal viel mehr trauen kann als das, was man damals vielleicht gedacht hat, was man sich erlauben darf. Und im zweiten Gedanken würde ich einfach vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Assurance betreiben im Sinne von, hey, das wird schon, du machst es. Vertraue einfach auf deinen Weg. Und alles wird gut nach hinten heraus. Und was nicht gut wird, ist halt so, wie es ist. Also ich glaube, diese Art von Bestärkung könnte jeder von uns wahrscheinlich gebrauchen in seinen jüngeren Jahren, wo man sich doch viele Gedanken macht und noch sehr zerrissen ist in vielen Stellen.
Ja, absolut. Und vielleicht sind wir ja auch beide Kinder unserer Zeit, ähnliches Alter, in der Generation, die uns erzogen hat. Ich glaube, jedenfalls meinen Eltern war es total wichtig, hier, der Junge soll einen guten Job haben, dem soll es mal gut gehen, vielleicht sogar noch besser als uns. Ich erinnere mich da noch gut an diese Sachen und die führen natürlich jetzt auch nicht unbedingt zur Bestärkung, ganz viel Neues auszuprobieren oder sich auszuprobieren, sondern eher auf so einen sicheren Pfad, sowas bei mir. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Absolut. Ich meine, da muss man bei mir sagen, ich hatte ja noch ein bisschen Gastarbeiterbiografie in mir. Also mein Vater ist ja aus Griechenland nach Deutschland ausgewandert. Und da war dieses Aufstiegsthema in der Gesellschaft, dass die Kinder in der Gesellschaft aufsteigen, war ein ganz wichtiges Thema. Und das hat mich natürlich geprägt und auf der einen Seite auch getrieben und auch motiviert. War auch Teil von Erfolgen, die ich hatte. Und auf der anderen Seite hat es halt auch lange gebraucht, um mich ein bisschen frei zu machen davon, um den eigenen Weg auch zu finden. Und genau, das ist schon etwas, was diese Befreiung und auch selber darauf schauen, was man selber möchte im Leben, ist natürlich schon eine wichtige Story auch im Leben. Ne? Und das versuche ich meinen Kindern wiederum mitzugeben. Ne?
Ja, dann lass uns doch mal gucken, ne, was evolutionäre Psychologie, um die es ja heute geht, überhaupt ist. Mhm.
Ja, für mich ein spannendes Feld, was ich vor einiger Zeit aufgetan habe und was meine Beraterpraxis an vielen Stellen jetzt verstärkt. Und bevor ich schon anfange, zu wissenschaftlich zu definieren, würde ich dir gerne zwei Fragen stellen. Jetzt kann ich dir keine Bilder zeigen, aber ich kann dir mindestens ein Bild in den Kopf setzen. Angenommen, du siehst vor dir einen großen roten Sportwagen mit schwarzen Reifen und silbernen Felgen und man sieht schon, das ist ein großer, schwerer und auch schneller Wagen. Hast du dieses Bild so vor dir? Kannst du das ausschmücken?
Total.
Was macht das mit dir? Also welche Gefühle weckt es in dir?
Ja, ich sag mal so, das Gefühl, das es weckt, ist so Neugier, Energie, ein bisschen Feuer, ein bisschen schlechtes Gewissen. Auf der anderen Seite ist ja jetzt gerade umwelttechnisch nicht so das Tollste, aber
damals ein Elektrowagen.
Wir können gern bei dem Richtigen bleiben, ja. Da streiten sich ja die Geister, aber lass uns mal den Richtigen dahinstellen. Es erinnert mich sofort an meinen Sohn, der total Sportwagen begeistert ist. Mhm. Ja. Weil Elektroauto fahre ich selber und er denkt aber immer, die richtigen Sachen, die fahren nicht elektrisch, ja. Scheiden sich jetzt die Geister und dadurch, dass ich damit automatisch an meinen Sohn denke, ist es einfach, es ist ein schönes Thema, das wir manchmal so Vater-Sohn-mäßig einfach besprechen oder darüber ein bisschen philosophieren, ohne dass das irgendwie eine Kaufabsicht endet. Mhm. Aber das ist mithin so Gefühle zu Freiheit und wie wäre es eigentlich in der Vorstellung, mal so ein Ding zu fahren. Mhm. Bin tatsächlich schon mal eingefahren und so toll ist es dann nicht, weil das auch so eng ist. Und mit der Geschwindigkeit und Beschleunigung muss man erstmal umgehen können und am Ende des Tages hatte ich immer so die Sorge, bloß nicht kaputt machen. Aber sozusagen die ersten Bilder, ne, dieses so ein bisschen Feuerenergie und die Power, die man mit sowas assoziiert. Das wären so erste Assoziationen.
Mhm. Okay, gut. Also ja, Freiheit, Power, Neugier, ne, das sind so die Gefühle. Okay, jetzt tun wir das eine Bild weg und jetzt haben wir ein komplett anderes Bild. Mal angenommen, du schaust jetzt vor dir auf den Tisch und da liegt so eine Bananenschale. Und aus der Bananenschale krabbelt eine faustgroße schwarze Spinne mit Haaren und allem drum und dran. Was für Gefühle weckt das so in dir?
Weg hier, raus hier. Es kann doch jetzt nicht wahr sein. Also Panik. Ich habe ein bisschen Spinnenangst, die ich als Vater immer total unterdrücke, weil meine, insbesondere der eine Sohn mit dem Sportwagenfimmel, ja, der hat eine extreme Spinnenangst und ich versuche dann immer extrem cool mit sowas umzugehen. Und wenn das dann noch so eine große haarige wäre, Ekel, Angst, bis hin zu Anflug von Panik, was mache ich jetzt? Wo kommt denn die her? Hoffentlich habe ich den Bruder oder die Schwester nicht gegessen.
Okay, gut. Okay, dann lass uns auch dieses Bild mal beerdigen und wegtun, damit es nicht sich weiter fortsetzt. Aber Ekel und Angst und Furcht und Abscheu waren so die Worte, die du gewählt hast. Ne? Genau, und warum mache ich diese beiden Bilder auf? Diese beiden Bilder können so wunderschön illustrieren, was evolutionäre Psychologie bedeutet, beziehungsweise was letztlich unsere psychologischen Mechanismen aus der Evolution heraus sind. Wenn man jetzt die beiden Reaktionen betrachtet, dann schaut man aufs Auto und hat Freude, Neugier, Enthusiasmus und man schaut auf die Spinne und man hat Ekel und Angst. Realistisch gesehen, auf Fakten geschaut, ist die Spinne komplett ungefährlich. Also insgesamt sterben weltweit 3 Menschen, noch vor kurzem nachgeschlagen, 3 Menschen weltweit pro Jahr sterben an Spinnenbissen. Wohingegen 1,3 Millionen Menschen pro Jahr weltweit an Autounfällen sterben. Logisch gesehen wäre es so, dass wir Angst, Ekel und Furcht vor dem Auto empfinden müssten und nicht vor der Spinne. Aber wir sind geprägt durch uralte Mechanismen. Und das ist das, was mit Evolution gemeint ist und mit evolutionärer Psychologie. Und wir sind geprägt durch die Vergangenheit dessen, wie wir damals als Spezies aufgewachsen sind. Und das sind Mechanismen, die sind evolutionär in uns eingebrannt und die haben psychologische Auswirkungen. Und die evolutionäre Psychologie setzt sich damit zusammen, auseinander. Was sind Prägungen, die wir aus unserer Evolution heraus haben, die nicht kulturell bedingt sind, also die nicht durch kulturelle Einflüsse sind, entstanden sind und die am Ende dazu führen, dass wir uns verhalten, in einem bestimmten Maße verhalten, obwohl das heutzutage gar nicht mehr passen würde oder passt. Das war so wirklich auf den Punkt gebracht. Ne? Das heißt, also,
ja, interessant.
Das sind so der Grundgedanke der evolutionären Psychologie, ist also zu verstehen, welche Mechanismen aus der Vergangenheit wirken da eigentlich in uns, obwohl sie vielleicht in heutiger Zeit gar nicht mehr sinnvoll sind oder adäquat sind.
Das ist ja ganz archaisch eigentlich, ne? Also sozusagen Beyond Culture, hinter der Kultur noch.
Ja, genau. Oh, ja, schön ausgedrückt.
Sehr, sehr. Also sozusagen auch sehr möglicherweise biologistisch, ne? Also sozusagen, was in unserem strukturellen Aufbau des Menschseins, die Art und Weise, wie unsere Gehirne funktionieren, was unsere Wahrnehmungsfilter sind, so wie die halt heute sind, die aber heute möglicherweise in der Welt, in der wir jetzt leben, gar nicht so einen Nutzen bieten. Das habe ich gestern habe ich noch ein Gespräch geführt über die Gehirnentwicklung, ne? Und da war eine Behauptung, unser Gehirn ist 300.000 Jahre alt. Jedenfalls gab es noch viele Vorläufer natürlich. Ist jetzt nicht von heute auf morgen vor 300.000 Jahren der Schalter umgelegt und da war's. Aber man muss mal sich vorstellen, wie lange eigentlich wir mit so einer Art von Gehirn leben und welche Veränderungen sich im menschlichen Leben ergeben haben, ne? Und da kann man sich gut vorstellen, so habe ich dich verstanden, ne? Dadurch, dass so quasi unser Bauplan in der Evolution so geworden ist, wie er ist, ne, sind wir auf eine bestimmte Art und Weise ausgestattet. Und damit beschäftigt sich die evolutionäre Psychologie.
Ganz richtig. Und du hast es gerade so schön geprägt. Das muss ich mir mal merken. Das passt ja sehr schön auch zu Go Beyond. Also es ist Beyond Culture, richtig. Wir werden letztlich sind wir geprägt durch Kultur. Wir sind geprägt durch natürlich unsere persönliche Sozialisation. Und wir sind geprägt durch das, was wir mitbringen aus der Biologie her, aus der Evolutionsbiologie und aus der Entwicklung her. Das ist der Part, um den es in der Evolutionspsychologie geht, nämlich der Teil, der halt nicht durch Kultur geprägt wurde oder durch unsere persönliche Erfahrung. Was sind da für Mechanismen, die da wirken? Und wenn man die verstanden hat, dann kann man manchmal deutlich besser verstehen, warum man so viel Mühe sich gibt, kulturell Dinge weiterzuentwickeln, und trotzdem scheitert am Menschen.
Verstehe.
Und das ist so der Grundgedanke dahinter.
Dann lass uns doch mal einsteigen. Ne? Was sind denn diese, nennen wir es mal, Grundannahmen der evolutionären Psychologie, die vielleicht manchmal Verhalten leichter erklärbar machen?
Mhm. Also wichtig ist, finde ich immer am Anfang zu betonen, weil das diese Idee, diese Vorstellung hat man häufig oder Vorwurf kommt auch häufig. Die Evolutionspsychologie ist nicht deterministisch. Also sie sagt jetzt nicht, so ist es und fertig, Haken dran, da kann man nichts tun. Sondern erstmal die Evolutionspsychologie sieht gewisse Grundzüge, die es zu beachten gibt, was aber nicht heißt, dass wir Menschen sind unsagbar wandlungsfähig, dass man da nicht raus kann oder dass es so Sachen sind, die halt wie sind, wie sie sind. Ne? Spannend ist natürlich, ne, aus unserer Profession und aus dem, wo wir so herkommen, evolutionspsychologisch mal darauf zu schauen, warum verhalten sich Gruppen, wie sie sich verhalten, beziehungsweise auch gerade im Rahmen von Führungskontext, also von Führen und geführt werden, was sind denn da eigentlich Erkenntnisse und Weisheiten, die aus der Evolutionspsychologie da an uns rangetragen werden. Und ja, also was eine ganz wichtige Grundannahme der Evolutionspsychologie ist erstmal, dass wir seinerzeit irgendwo in einem gewissen Setting groß geworden sind als Menschen vor diesen Hunderttausenden von Jahren. Und das war eher die Savanne anstatt das Großraumbüro. Und da gibt es unter anderem die sogenannte Savannentheorie, die sagt, okay, das sind halt die Mechanismen, die in der Savanne halt gewirkt haben. Und die helfen aber nicht unbedingt heute weiter. Oder an manchen Stellen limitieren sie uns. Ne? Das ist so ein bisschen der Grundgedanke dabei.
Okay, dann kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ne? Also was wären da so Beispiele?
Also zum Beispiel sind wir ja geprägt dadurch, dass wir als Menschengruppen seinerzeit unser Erfolg als Spezies danach gemessen haben, ob wir genug Nahrung bekommen haben. Das heißt, irgendwann hat sich ja ein Selektionsvorteil für uns rausgegeben ergeben als Spezies, dass wir gesagt haben, wir kooperieren zusammen wir sammeln zusammen Nahrung. Das heißt, dann haben wir mehr, wenn wir zusammen jagen und zusammen sammeln, dann haben wir mehr davon, als wenn wir anfangen, dass jeder für sich selber das Ding macht. So, das war so eine der wichtigsten Themen. Das heißt also, deswegen haben wir irgendwann angefangen zu kooperieren miteinander als Gruppe. Das heißt also, man muss immer bedenken, wenn wir über Kooperation in Gruppen reden, dann hat das einen konkreten Grund. Wir wollen irgendwas erreichen damit. Nicht ein Selbstzweck. Und der zweite Punkt innerhalb dieser Kooperationsthematik war halt, dass wir irgendwann auch festgestellt haben als Gruppe, okay, da gibt's Leute, die wissen schon, wie das geht. Aha, und dann haben wir uns das abgeguckt. Das heißt also, das war so der erste Moment von Führung beziehungsweise geführt werden. Also Follower Leadership. Ne? Zum Leadership gehört halt auch, dass du jemand hast, der folgt. Und der tatsächlich...
Auf eine Art, ja.
Genau, der tatsächlich wirkmächtige Mechanismus dahinter war, dass wir irgendwann gesagt haben als Spezies, es ist einfacher manchmal, in manchen Stellen, nachzumachen, anstatt das Rad jedes Mal neu zu erfinden. Und das sind so die, die Ursprungsmechanismen, die da gewirkt haben. Das heißt also, der Ursprung von Führung ist tatsächlich, dass wir irgendwann auch einen Vorteil daraus hatten. Und der Vorteil war,
ja, verstehe,
im Sinne von, wir haben einen Selektionsvorteil, weil wir dadurch besser Nahrung sammeln. Wir uns besser koordinieren können als Gruppe. Allerdings muss man immer bedenken, wir sind halt auch in Gruppen groß geworden, die von 15 bis 20 Mitgliedern bestanden. Und das ist so die Größenordnung, mit der wir in der Gruppe ganz gut agieren können. Das heißt also, aufeinander schauen und gucken, wie der andere sich verhält, ist halt ein sehr, sehr wichtiger Mechanismus bei uns. Und wir haben 2 oder 3 Gradmesser in uns eingebaut bekommen. Das sind die Gradmesser der Schuld, der Scham,
ja,
und
ja,
des Ärgers und des Neides.
Es
geht halt letztlich darum, wenn in der Mitte das Essen liegt, nehme ich genauso viel, wie mir zusteht? Nehme ich mehr? Oder nehme ich, oder fange ich an, mich zu ärgern, dass der andere mehr genommen hat? Und das sind keine Mechanismen, die einfach nur aus moralischen Gründen entstanden sind, sondern die sind entstanden, weil das ein automatisches Gruppenkorrektiv war, dass es halt eine faire Verteilung gab. Das heißt also, wir haben diese beiden Mechanismen, sich zu ärgern, wenn der eine zu viel nimmt, oder sich selber schlecht zu fühlen, wenn man selber zu viel nimmt, haben wir in uns. Und das heißt, es funktioniert als Gruppe auch sehr gut, innerhalb einer Gruppe von 15 bis 20 Leuten, wenn sie sich sieht.
Ja, verstehe. Das ist so in uns eingebaut, diese, ich nenne es mal Neigung zu sozialen Gruppen, um praktisch den Überlebensvorteil zu sichern. Da scheint es uns alle auf eine gewisse Art hinzuziehen, weil das war der Überlebensvorteil schon seit vielen, vielen Tausenden von Jahren.
Absolut. Ja. Nur, wir kommen ja dann jetzt zu den Limitierungen der heutigen Zeit. Jetzt dimensionieren wir uns einfach mal um 50.000 Jahre nach vorne in unsere heutige Zeit. Wir sitzen in einem Team, was vielleicht 30 Leute hat, virtuell, im Homeoffice. Wir sehen nicht, was die anderen machen, und die sehen nicht, was wir machen. Wir kämpfen mit abstrakten Zielen, die irgendwo relativ wenig Relevanz haben zu dem täglichen Erlegen des Mammuts, das wir damals hatten. Wo wir auch nur ein Stückwerk von bearbeiten. Und das heißt, du kannst dir vorstellen, dass das einen deutlichen Unterschied zu dem macht, was man heutzutage Commitment nennt.
Absolut. Ja, ist mir dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Ich weiß ja gar nicht, was der andere erlegt und dass es ein Teil zu meiner Nahrung beiträgt, sondern vielleicht bin ich sogar durch Homeoffice-Arbeiten ständig in meiner eigenen Welt hier. Ich erlebe die Gruppe ja gar nicht mehr. Und dann ist sie noch viel zu groß. Ich weiß gar nicht, mit wem ich mich hier identifizieren soll, ja, oder mit wem ich hier bin ich eigentlich Teil einer Gruppe oder bin ich nur ein vereinzelter, versprengter Teil in einem Homeoffice, in einer Schlafbox, in einer, wo auch immer dann Arbeit stattfindet? Ja.
Richtig, genau. Und das macht einen großen Unterschied aus. Ne? Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie dann am Ende unser evolutionäres Erbe dazu führt, dass wir unter Umständen uns gar nicht so beteiligen, wie wir uns normalerweise beteiligt hätten, wenn wir fester Teil einer bestimmten Gruppe wären. Oder dass wir uns vielleicht auch gar nicht so schlecht fühlen, wenn wir die Ressource Zeit oder andere Ressourcen einfach mal munter verschwenden, weil da gibt es ja gar keine Gruppe, der ich mich wirklich zugehörig fühle.
Ja, sehr spannend. Ja, klingt wirklich spannend, inspirierend. Ja, ich meine, ja. Mach mal weiter.
Und das bezieht sich natürlich dann auf ganz viele Dimensionen dessen, wie wir arbeiten und leben. Ich meine, wer jemals im Großraumbüro gearbeitet hat zum Beispiel sorry für die Unappetitlichkeit, aber man die Freude hatte, dann die Toilette benutzen zu dürfen, wenn so, keine Ahnung, 150 Leute auf der gleichen Plattform arbeiten. Dann sind diese Toiletten ja immer gepflastert mit tollen Zetteln, wo dann steht, dass man ja bitte jetzt mal seine Hinterlassenschaften wegräumen soll und dass man sich ordentlich verhalten soll. Und ich muss da jedes Mal grinsen, weil ich denke, ja, das hilft total. Also ich meine, der Appell ans Kognitive hebelt halt nicht manche Mechanismen auf. In dem Augenblick, wenn ich nicht mehr in meiner Teilgruppe bin und ich nicht den Eindruck habe, dass ich gesehen werde, also es wird nicht gesehen, was ich tue, und ich sehe nicht, was andere tun, dann hört sofort die Relevanz dessen auf, was da an Botschaften ist. Ne? Und dann kommst du an die Limitierung dessen, was du kulturell erreichen kannst. Ne? Also von daher, Ableitungen sind nicht nur für Toilettenbenutzung, aber sind tatsächlich doch stärker zu berücksichtigen, mit welchem Erbe wir kommen und uns in Arbeitsformen zu bringen, die mindestens simulieren, was wir als Erbe haben, sage ich jetzt mal, damit wir uns weiterhin auch sozial verhalten als Gruppe.
Ja, sehr gut. Ich meine, wir könnten jetzt den Weg schon mal gehen in unserem Gespräch, nicht? Was bedeutet denn das dann mal so nach vorne hin? Wir sind ja vor allem mit unseren Kunden unterwegs, um wirklich entweder Veränderungen zu begleiten oder andere zu unterstützen, dass sie in ihrer Organisation Veränderungen gut begleiten können. Mhm. Und weiß nicht, hast du da schon so ein paar Ideen, die du teilen kannst, in welcher Art und Weise die Grundgedanken der evolutionären Psychologie da berücksichtigt werden könnten oder vielleicht hilfreich sind in der Gestaltung sogenannter Change-Prozesse, wie auch immer, ja, wenn das schon die richtige Richtung ist. Ja.
Also da gibt es ganz viele Ableitungen, also vielleicht jetzt zwei oder drei mal in den Raum geworfen. Also eine ganz wichtige Ableitung ist, dass Menschen am Ende einen Bezugspunkt und eine Heimat brauchen, damit sie Identifikation und Commitment zeigen. Und das wird häufig in Change-Prozessen vergessen. Also häufig wird im Grunde eine in Anführungsstrichen alte Heimat zerstört für aus dem Gefühl der Betroffenen und durch ein abstraktes Zielbild ersetzt, manchmal sogar noch nicht mal ein klares Zielbild. Und dann erwartet man, dass eine Motivation da ist, sich nach vorne zu bewegen. Das ist natürlich schwer. Aus einer evolutionspsychologischen Sicht bewege ich mich ja nur von dem einen Zustand in den anderen. Erstens natürlich, wenn ich muss, aber vor allem aber auch, wenn ich die Verheißung habe, dass ich mich wieder in einem Umfeld befinde, in dem ich Heimat, Identifikation und auch Wirkungskraft verspüre. Und Wirkungskraft heißt, dass ich Teil der Aufgabe bin, den Lebenserhalt der Gruppe sicherzustellen, also den Sinn und Zweck der Firma oder meines Teams sicherzustellen. Und deswegen ist es sehr wichtig, nicht nur im Abstrakten bei Change-Projekten darauf hinzuarbeiten, wo geht die Firma hin, sondern tatsächlich auch im Kleinen, also in dem wirklichen Arbeitsgruppenebene, den Leuten eine Vision einer neuen Heimat geben zu können oder mindestens ihnen die Gelegenheit zu geben, an dieser Vision mitarbeiten zu können. Und menschlicher Bezug ist halt wichtig. Also Bindung und menschlicher Bezug ist wichtig und wird sehr oft unterschätzt.
Das finde ich großartig, was du sagst, ne? Also es gibt ja aus der nicht-evolutionären Psychologie das Konstrukt, mit dem wir häufig arbeiten, Selbstwirksamkeit. Aber du hast jetzt gerade sozusagen aufgemacht, es ist Selbstwirksamkeit bezogen auf den Erhalt der Gruppe, der auch als besonderes, sozusagen eine besondere Motivation darstellt. Und nicht nur ich kann mich selber erhalten, sondern mein Beitrag zu was Größerem Ganzen ist eigentlich das, was wir evolutionspsychologisch tatsächlich anstreben und immer noch suchen. Und nicht nur ich als Vereinzelner komme hier in der Welt klar. Ne? Also es ist ja eigentlich sozusagen klar, kann man als Einzelkämpfer erfolgreich sein, aber es geht eigentlich immer darum, auch in einer Gruppe oder zu deren Erfolg beizutragen. Also praktisch sozusagen eingebläut in uns, hineingeschrieben, absolut, hineinprogrammiert. Ja. Das ist sehr spannend. Ja.
Wir definieren unser Selbstbild ja auch tatsächlich dadurch, dass wir interpretieren, was andere von uns denken. Das ist eine ganz wichtige Quelle unseres Selbstbewusstseins als Menschen. Natürlich kann ich das versuchen, auch so zu definieren. Ich sage so, alle sind neidisch auf mich. Aber meistens wollen Menschen ja eher, dass sie anerkannt und gesehen werden. Das macht einen großen, also die Bindung, der Bezug zu anderen ist ein ganz elementarer Faktor in unserer Psyche. Und deswegen ist das ein ganz elementarer Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht nur für mich wirkmächtig. Ich bin, also andere sehen, dass ich für sie auch wirkmächtig bin. Und wenn man es schafft, dieses Gefühl zu vermitteln, dann hat man ein unsagbar kulturstiftendes Element, weil dann tatsächlich Commitment entsteht. Beziehungsweise
großartig.
Geht in die andere Richtung, wenn ich das halt nicht bekomme oder wenn ich den Eindruck habe, ich habe das nicht.
Ja, sehr interessant, ne? Also es gibt ja ganz viele Implikationen, die das auslöst. Also ich sehe in Organisationen so den Trend, man nennt es jetzt nicht mehr Abteilung oder manchmal Team, sondern Tribe. Das ist wahrscheinlich auch die Größe, die dann entscheidend ist. Du sagtest so 15 wäre so eine ideale Tribe-Größe plus minus, ja. Und auch der größere Bezug zu anderen, also Tribe, Community, also irgendwie so etwas, das Zusammenhalt signalisiert und wo es darauf ankommt, dass Menschen Beiträge leisten können, die auch fürs große Ganze wichtig sind und nicht nur für sich selbst. Übrigens ist das für mich auch ein gutes Argument. Also in uns ist eigentlich der Egoismus nicht eingebrannt als Hauptsache, es ist gut für mich. Ne, sondern eigentlich kommen wir mit der Ausstattung aus der Evolutionspsychologie. Natürlich muss es gut für mich sein. Ich habe einen Überlebensvorteil, wenn ich Teil einer Gruppe bin. Aber es muss dann auch immer sichtbar sein, was ist der Beitrag fürs Überleben der Gruppe. Das finde ich nochmal einen ganz spannenden Punkt. Ich glaube, das ist das dahinterliegende Thema hinter dem, warum gerade psychologische Sicherheit so wichtig ist und in Organisationen gehandelt wird, wobei der Trend langsam wieder abebbt, so sehe ich es. Und manchmal wird psychologische Sicherheit für mich auch zu sehr gehypt. Aber es ist ein essentieller Punkt, dass sich Menschen in ihren Gruppen auch frei ausdrücken können, ja, und damit sie diese Beiträge leisten, die fürs Überleben der Gruppe sichtbar ist. Und ich glaube, es verändert sich auch was in Organisationen, ne, sozusagen die Möhre, jetzt bist du endlich Leader oder jetzt bist du, machst du, was ist Karriere? Nicht, vielleicht ist ja Karriere der Weg, den man zusammen in einer Gruppe geht, um einfach beständig weiter zu überleben, vor allem dann, wenn jetzt die Hierarchien flacher werden. Mhm. Oder so Dinge, die ich mir damit jetzt in Verbindung bringe, mit dem, was du erzählt hast. Ja,
das ist ein absoluter guter Punkt. Vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Gruppengrößen. Ne? Genau, also die Gruppengröße im engeren Sinne, ne, ist irgendwo was zwischen den 15 und 20. Und dann gibt es durchaus die nächstgrößere Gruppengröße, in der sich Gruppen oder diese Kleinstgruppen dann koordinieren, sind dann um die 150. Mhm. Das ist die sogenannte Dunbar-Nummer, wo man sagt, okay, das ist so dieser großen Anzahl, mit der sich Menschen dann in größeren Tribes halt bewegt haben tatsächlich. Ne? Mhm. Inwieweit die jetzt hundertprozentig exakt statistisch mal beweisbar ist, die Frage. Aber der Historiker Yuval Harari hat zum Beispiel die These aufgestellt, die ich durchaus auch nachvollziehen kann, dass das halt die Gruppengröße ist, in der du durch Storytelling, durch gemeinsame Geschichten, ohne große Organigramm halt noch Menschen ganz gut koordinieren und organisieren kann. Mhm. Deswegen ist diese 150 auch häufig mittlerweile bei vielen Unternehmen so eine Tribe-Größe, mit der die dann halt planen. Ne? Und größer gehen sie nicht.
Ja, verstehe. Ne? Okay.
Mhm. Weil mit 150, also 150 Menschen kann man noch im Kopf behalten. Und die kann man alle noch persönlich kennen. Persönlich kennen macht halt den großen Unterschied für uns aus. Und organisatorisch weise in Gruppen zu agieren, in denen Menschen sich halt in irgendeiner Weise persönlich kennen, weil das persönliche Kennen schafft Commitment und gibt mir halt auch mehr Antrieb für die Gruppe zu agieren. Wir sind genau.
Das spricht ja viel, dann auch immer wirklich persönliche Treffen zu arrangieren und die Reisekosten nicht immer als guten Grund vor sich herzutragen, alles online zu machen, sondern aus evolutionspsychologischer Sicht zu sagen, nee, man muss sich kennenlernen, damit man auch gut zusammenarbeiten kann, damit man wieder dieses Tribe- und Community-Gefühl hat, ja, statt einfach nur lost zu sein. Und das erleben wir ja auch ganz oft, ne?
Absolut.
Dieses Lost-Sein.
Absolut. Es ist, ich sage immer, natürlich, man kann auch weiterhin virtuell arbeiten. Das ist auch absolut möglich und das bietet unsagbar viele Vorteile. Aber man muss halt mehr Energie da reinstecken, dass Menschen ihre Bindung haben und sich kennen. Und man muss in Rituale investieren. Das ist kein Selbstläufer mehr. Wenn Menschen gemeinsam an einem Arbeitsplatz arbeiten, dann ist dieses sich treffen und miteinander quatschen einfach ein Beiwerk, das passiert, ohne dass man sich darum kümmern muss. Aber wenn man das nicht hat, dann muss man Energie da reinstecken und Rituale bilden, damit Menschen sich treffen und miteinander reden. Weil das ist eine gruppenerhaltende Funktion und die ist unsagbar wichtig für die Arbeit halt auch. Ne? Und zwischendurch durchaus auch mal das extra Geld zu investieren, damit Leute sich treffen. Man muss es nicht permanent machen, weil dieses eine Treffen im Jahr verhindert ganz viel Konflikte und schafft für reibungslosere Abläufe.
Ja, großartig. Ich meine, das kann man ja noch das Ganze noch weiter denken. Ne? Was heißt das für den Aufbau von Organisationen? Also diese berühmten Silos, wo viele Menschen hierarchisch drin organisiert sind. Das wird ja eigentlich dafür sprechen, dass man überlegen muss, wie schaffe ich eher netzwerkartige Strukturen in Organisationen. Wie, das wäre ja in unserem Metier schon fast ein Klassiker, wie sorge ich dafür, dass sozusagen Autonomie mit Beiträgen zum großen Ganzen möglich ist? Und das wäre der Sinn. Statt Kommando und Kontrolle, ne? Also die Menschen so zu vereinzeln, als Rädchen im Getriebe, Verantwortung so zu vereinzeln, wenn halt jeder seinen Job macht, dann funktioniert die gesamte Maschine. Das ist ja nicht so. Wir sind keine Maschinen, wir sind Herdenmenschen, ja, so ein Stück weit. Mhm. Und bis hin zur Frage, die man sich stellen könnte, wie arbeite ich eigentlich in Zukunft als Mensch mit der KI gut zusammen, als Kollegin, ja? Mhm. Wie ist das eigentlich zu gestalten? Also zu solchen Überlegungen könnte es ja führen, wenn man unser evolutionäres Erbe mit in Betracht zieht, ja? Also Organisationsform eher als Ökosystem zu begreifen, statt dieses maschinenartige Selbstorganisation zu fördern. Also sozusagen, wo Menschen sich auch entfalten können. Ich stelle allerdings fest, dass es Organisationen gibt, das Allheilmittel Selbstorganisation, dass das dort nicht funktioniert, unter anderem, weil Menschen dann zum Teil eine jahrzehntelange Lerngeschichte haben und sich angepasst haben an die andere Organisation, ja, ein Rädchen im Getriebe zu sein, dass es denen dann zum Teil unsagbar schwer fällt, also praktisch zurück in das, was uns evolutionspsychologisch eigentlich mal angetrieben hat. Man kann sagen, so viel gelernt, dass man seine Wurzeln aus der Evolution, also so verbogen, ja, nicht mehr in der Lage, selbst organisiert zu arbeiten. Das, ich glaube, das fängt ja schon in der Schule an, wenn ich mal so weit gehen würde.
Das ist so, oder? Und man muss schon sehen, wir haben zwar das eine, wir haben natürlich ein evolutionäres Erbe, aber auf der anderen Seite sind wir Menschen halt auch sehr kulturell geprägt. Das heißt, man kann mit uns eine ganze Menge anderer Dinge anstellen. Wir können uns in ganz verrückten anderen Umgebungen bewegen. Es hat halt nur manchmal Kollateralschäden. Ne? Vielleicht nochmal zwei, drei Worte zum Thema Hierarchie Selbstorganisation. Auch da muss man bisschen vorsichtig sein. Natürlich gibt auch hier die evolutionäre Psychologie keine eindeutigen Antworten. Nur wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich das Thema wir folgen, weil wir festgestellt haben, dass das hilft, sich zu koordinieren, einen Selektionsvorteil zu bilden. Wenn das ein Punkt ist, den wir so erstmal akzeptieren, dann ist das schon auch so, dass wir nicht in einer komplett selbstorganisierten Gruppe irgendwann uns bewegt haben. Also es gab schon Hierarchien. Es gab schon Leute, die geführt haben und Leute, die gefolgt haben. Der Unterschied war, dadurch, dass es eine relativ überschaubare Gruppe war, waren das keine festen Machtzustände, sondern diese Art des Folgens war auch immer bezogen auf, okay, derjenige kann das gut, also folge ich dem. Derjenige bringt einen runden Sinn für die Gruppe, deswegen folgt die Gruppe dem. In dem Augenblick, wo das nicht mehr stattgefunden hat, hat die Gruppe auch nicht mehr gefolgt. Das hat sich erst geändert durch die landwirtschaftliche Revolution vor ungefähr 11.000, 12.000 Jahren. Da ist Folgendes passiert. Da haben wir plötzlich so viel Nahrung angesammelt, dass wir uns leisten konnten, in viel größeren Gruppen zu handeln, zu agieren. Und dann hat sich plötzlich eine Herrschaftsschicht entwickelt. Und die Herrschaftsschicht hat sich gestützt auf direkte Follower, die am Ende die Nahrungsverteilung übernommen haben. Und dann gab es nicht mehr ganz so viel Demokratie, weil dann ging es auch nicht mehr danach, führen die jetzt gut oder führen die nicht so gut. Dann lag es eher an den Machtmitteln, dass man plötzlich in der Position war zu führen. Und das heißt, das hat dazu geführt, dass Machtmissbrauch auf einmal entstehen konnte.
Ja, unfassbar spannend, ja.
Deswegen muss man in heutigen Organisationen mal gucken. Also eine komplette Selbstorganisation, wo die Gruppe sich jeden Tag neu abstimmt, ist eher ineffizient im Sinne von Selektionsvorteil. Ja. Ne?
Absolut.
Aber eine Demokratisierung dessen, wer denn da gerade führt oder nicht, das ist durchaus etwas, was uns evolutionär ursprünglich in die Wiege gelegt war. Ne?
Genau. Sollte aber sich dann daran bemessen, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Du folgst jemandem, der es halt auch gut kann. Ich glaube, das ist heute ja auch nicht mehr selbstverständlich. Ich glaube, in vielen Organisationen ist dann so der Neid um den Status oder der Neid um die Position und nicht mehr das Bemühen um, ich kann es gut, wobei ich auch denke, die beste Fachkraft ist möglicherweise nicht die beste Führungskraft. Dann ist wieder die Frage, was ist denn eigentlich gut können? Also sozusagen psychologisch könnte man ja sagen, gut können ist der, der die besten Ideen hat. Wo sind die besten Sammelplätze für Früchte, dass wir überleben und so, ne? Also sozusagen, der uns dahin führt, dass wir dann gemeinschaftlich tätig werden können, wenn ich es richtig verstanden habe.
Oder der die Leute gut genug, also der die Leute so kennt, dass er genau weiß, wie er sie einzuteilen hat, ne? Weil er weiß, der Peter kann gut Fische fangen und die Lisa weiß genau, wo die besten Kräuter und Pflanzen zu sammeln sind und die Leute so einteilt. Mhm. Anstatt alle das Gleiche machen zu lassen. Ne? Dafür muss derjenige, der das macht, ja nicht derjenige sein, der am besten Fische fangen kann. Aber er muss eine Vorstellung davon haben, wer das dann am besten könnte.
Ne? Ja, großartig. Mhm. Ja. Macht total Sinn. Am Ende würde ich vielleicht gerne nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, über das wir uns ja auch schon unterhalten haben. Das ist nämlich so die Frage, ne? Also ein Tribe, der hat natürlich immer sein eigenes Überleben im Sinn. Was passiert eigentlich, wenn jetzt mehrere Tribes zum Beispiel eine Gesellschaft bilden oder zumindest mal eine Community bilden? Kann uns da die evolutionäre Psychologie noch ein paar Hinweise geben, mit was ausgestattet wir so daherkommen?
Also wie gesagt, es entstand ja durch die landwirtschaftliche Revolution erstmal überhaupt größere Gruppen und Menschengruppen. Und der Punkt ist der, und das kommt dem modernen Purpose halt doch sehr nahe, muss man sagen, je konkreter ein Tribe sich um einen Purpose bildet und sich mehrere Tribes dann um einen gemeinsamen Purpose wiederum bilden, desto mehr Begründung ist dafür da, miteinander gut zu agieren. Nur es muss schon auch eine gewisse Wirkungsmächtigkeit da sein, dass die Tribes, die Gruppen tatsächlich den Eindruck haben, sie können auch an ihrem Purpose arbeiten. Wenn man versucht, alles nur zu abstrahieren auf einen einzigen großen Purpose, dann kann das irgendwann zu weit weg sein für die jeweiligen Mitglieder. Und je mehr wir den Eindruck haben als Menschen, dass wir tatsächlich eine Wirkmacht haben an einem konkreten Thema, für die Gruppe und für mich selber, desto mehr, mit mehr Commitment arbeite ich halt auch. Das ist nicht einfach in großen Organisationen, das hinzubekommen, nicht wahr? Und natürlich ist die Strahlkraft einer großen Marke hilfreich bei dem Thema. Aber es muss eine Ableitung sein. Also keine Ahnung, wenn ich für Apple arbeite, muss ich trotzdem noch den Eindruck haben, dass in dem Customer Service, wo ich jetzt arbeite, rette ich Apple-Kunden in dem und dem Thema genau an der richtigen Stelle, dann habe ich das Gefühl, okay, das macht Sinn für mich. Ne?
Ja, verstehe.
Wenn ich den Eindruck habe, ich arbeite hier nur einen kleinen Prozess ab und der hat aber gar keinen Sinn. Oder ich habe keine Ahnung, welchen Sinn der überhaupt hat. Ich kriege auch kein Feedback. Dann schafft das deutlich weniger Commitment.
Absolut. Ich gehe jetzt nochmal auch in die Geschichte zurück. Das ist aber eigentlich dein Metier als Historiker, der du bist, ne? Oder der du auch bist. Der amerikanische Traum, also sozusagen Let's Go West, der dazu geführt hat, dass enorm viele Auswanderer aus Europa sich in Amerika eingefunden haben, um dieses Land zu, wie soll man es nennen, kolonialisieren, kultivieren. Das war ja, wenn du so willst, auch ein Purpose, ne? Also der Run von Ost nach West, bis man dieses Land dann vollständig erschlossen hat. Es hat ja unfassbar viele Menschen als Purpose auch geeint in dieser Zeit. Und trotzdem haben sie versucht, sich in kleinen Gruppen zu organisieren. Damals wäre es ja gar nicht möglich gewesen, mit mangels Technologie. Also der Telegraph hat vielleicht noch ermöglicht, dass man sich über längere Distanzen hat austauschen können. Aber ne, das war sozusagen da der Purpose, der dann dazu geführt hat, dass praktisch ein ganzer Kontinent bevölkert wurde. Und ich glaube, dass das ja bis heute vielleicht auch noch so ein amerikanischer, US-amerikanischer Traum ist, der einem da so ein Stück weit entgegenschlägt, ne? Also was für ein Riesen-Purpose.
Ja, so. Ja, und in diesem Purpose steckt ja so viel, also das ist das Tolle, weil so ein Purpose, der funktioniert, da steckt ja noch ganz viel Individuelles drin, ne? Das ist genau die Möglichkeit, eigenes Land zu bekommen, selbstständig zu sein, autonom zu sein, eigene Freiheit zu sein, damals war es halt auch so, die eigene Religion überhaupt ausüben zu dürfen. Ne? Das war ja natürlich auch nochmal ein großer Grund für Auswanderer, aber auch überhaupt die eigene Familie ernähren zu können. Für jeden ist eventuell ein eigenes Stück Land und eine Zukunft für die Kinder drin. Und das sind ja alles so Dinge, die da drin gesteckt haben. Ne? Schaut mal ein bisschen traurig drauf heute, wenn man auf heutige Zeit schaut.
Na klar, also könnte man sagen, was müssten wir eigentlich in Europa für einen Purpose haben, dem wir dieses Europa mit den vielen Möglichkeiten. Aber ich will gar nicht so sehr in die politischen Dimensionen, sondern mehr so in die Organisationsdimension. Du hast jetzt gerade einfach nochmal eine sehr gute Begründung geliefert für eine Purpose-Arbeit unter Beteiligung in die Organisationen in Tribe-ähnlichen Netzwerkstrukturen, wo jeder ein Stück selbstwirksam auch arbeiten sollte. Das wären ja alles sozusagen Grundbedingungen, die wir im Hinterkopf mit uns tragen, um einfach auch Organisationen nach vorne hin zu gestalten. Ja, weil das wird auch über noch so viel Lernen und durch Kultur nicht weggeformt, sondern das tragen wir auf eine Art in uns, Teil unseres Betriebssystems, ganz basal. Warum sollten wir dann diese Dinge nicht nutzen?
Ganz genau. Und ein anderes Thema, das nur mal kurz angerissen, aber es ist natürlich auch, dass wir ganz viel Unconscious Bias in uns tragen. Gerade dann, wenn es um die Auswahl von Führungspersönlichkeiten geht und denen, die wir vertrauen und denen wir nicht vertrauen. Das sind alles Themen, die man auch im Hinterkopf haben muss, wenn es darum geht, von wem lassen wir uns eigentlich führen. Was ist eigentlich so die Blaupause dessen, was wir da ursprünglich im Hinterkopf hatten, aus der Evolution heraus? Das sind natürlich auch noch Themen, die damit reinspielen, wenn es darum geht, wem vertrauen wir eigentlich und wem nicht. Ne? Und ist das eigentlich auch gerechtfertigt in heutiger Zeit?
Absolut. Ja, sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist auch ein Startpunkt, den wir setzen. Und ich bin sicher, dass wir uns weiter mit den Themen der evolutionären Psychologie beschäftigen. Dann vielleicht auch ein Gespräch führen, to be continued, oder mal eine Publikation dazu machen. Denn ich glaube, das bringt nochmal ganz andere Gedanken rein. Vieles ist ja quasi so modern verbrämt, würde ich, jetzt ist eine Bewertung, ist mir klar, aber ne, New Work und alles, was so neu ist. Aber ich glaube, es geht nicht nur darum, immer alle Dinge neu zu machen, sondern unter Berücksichtigung dessen, was wir als Menschen mitbringen, und dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, da können diese Themen mit der evolutionären Psychologie einen riesigen Beitrag leisten. Georg, ganz herzlichen Dank für unser tolles Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste.
Danke dir, Markus. Schön, bei dir Gast gewesen zu sein.
Oh ja. Bis zum nächsten. In diesem Sinne transformative Grüße an alle da draußen. Ja.